der 14. oder die 14. Predigt darüber und ich habe sie überschrieben, die Frucht deines Lebens. Und wir haben ja eben schon einiges an Frucht gehört, was geschieht durch das Leben. Ich habe mir so überlegt, wie fange ich am besten an? Und wenn du eine größere Anschaffung machst, kommt ja manchmal vor, dass du irgendwas kaufen willst, was Größeres, wo du richtig viel Geld für ausgeben willst, machst du das einfach so aus dem Bauch heraus oder guckst du dann erstmal, was bringt mir das eigentlich? Ist das nur zum Spaß oder bringt mir das tatsächlich was? Ist das für mich am Ende besser, wenn ich das habe oder nicht habe? So, als wir damals die Heizung ausgetauscht haben, haben wir uns das vorher überlegt, ist das für uns günstig? Ja, wir geben jetzt richtig viel Geld aus, es kommt dann nachher wieder wirklich gutes was raus. Ja? Haben wir da einen Vorteil von oder nicht? Die Frage ist, machen wir das bei unserem Leben auch so? Überlegen wir uns, was soll da mal am Ende rauskommen? Oder legen wir einfach so für uns hin? So für hier und jetzt und Hauptsache, ich habe jetzt meinen Spaß, meine Freude, ordentlich Geld verdienen und richtig gut leben. Was kommt da am Ende noch raus? Und die Bergpredigt ist ein Plädoyer an dich. Ein Plädoyer an dich, dir zu überlegen, was du mit deinem Leben anfangen willst. Dass du etwas Gutes mit deinem Leben anfangen sollst. Und ich möchte sagen, du bist nicht einfach so auf dieser Erde. Du bist nicht zufällig geboren. Du hast einen Platz hier auf der Erde und du hast Einfluss dadurch, dass du lebst, dass du redest, dass du Leute anlächelst und die lächeln auf einmal zurück, ohne dass du die kennst. Ja? Du hast Einfluss hier in diesem Leben. Du bist nicht einfach unbedeutend, sondern du hast eine Bedeutung hier in unserer Welt. Auch wenn sie vielleicht begrenzt ist. Natürlich hast du nicht einen Einfluss auf die ganze Welt, aber darum kommt es auch gar nicht an. Du hast Einfluss, du hast eine Bedeutung in dieser Welt. Und darum ist es nicht egal, wie du lebst. Und deswegen gucken wir uns mal an, was Jesus dazu sagt, wie wir leben sollen. Und genau. Matthäus 7, Vers 12. Damit fange ich an. Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso. Denn das ist das Gesetz und die Propheten. Wenn er von Gesetz und Propheten spricht, dann meint er das damalige, die damalige Bibel. Da gab es noch kein Neues Testament, da gab es nur das Alte. Und im Gesetz waren alle Vorschriften aufgeschrieben, Gebote und Verbote, die Gott gegeben hatte. Und die Propheten hatten noch vieles dazu gesagt, ja, was Gott gesprochen hatte. Deswegen eigentlich alles das, was im Alten Testament steht. Es stehen 613 Gesetze drin. Und Jesus fasst das hier in einem Satz zusammen. Eine Universalregel. Ich finde das genial. So einfach, ein Satz und trotzdem nicht oberflächlich, sondern wirklich tiefgehend. Das ist nicht, wenn man sich da Gedanken drüber macht, ist das gar nicht so einfach. Aber es fasst im Grunde genommen das zusammen, was im Alten Testament drinsteht. Wie wir leben sollen, wie wir Gutes bringen in unserem Leben. Ich sage mal ein Beispiel, weil das Thema ist so groß, das werde ich nicht in. Da könnte ich tausend Beispiele bringen. Aber ich gebe mal ein Beispiel, was mir jetzt gerade letzte Woche passiert ist. Wir sind letzte Woche bei unserem Großen gewesen in Siegen, also Richtung Nienburg runter, und sind dann auf der Rückfahrt auf der A2. Wer schon mal auf der A2 gewesen ist, ihr wisst, die ist immer ziemlich voll. Beide rechte Spuren waren, also eine Spur war ganz komplett zu mit LKWs und die andere zeitweise. Und manchmal fuhr dann eben halt auch ein langsamer PKW. Und ich war gerade einen am Überholen. Er fuhr ein bisschen langsamer als ich und ich habe angesetzt und überholt. Und ich gucke dann Rückspiegel, ich war schon auf der längsten Spur. Und ich gucke in Rückspiegel, ein weißer Mercedes. Lichtkugel fuhr bis auf die Stoßstange auf. Drängler. Und ich kann sowas nicht haben. Es ärgert mich so dermaßen. Ich habe mich richtig drüber geärgert. Ja? Aber es ärgert mich natürlich auch, wenn ich fahre und vor mir fährt langsamer. Und ich muss dann mein Tempo reduzieren. Das ärgert mich auch, ich will den auch überholen. Keine Frage, mir geht es nicht anders. Ne? Aber, und ich muss mich dann auch manchmal zusammenreißen, ja, wenn ich dann nicht überholen kann, dann muss ich mich zusammenreißen und sagen, ja, er hat das Recht, so zu fahren auf der Autobahn. Er muss nicht so schnell fahren wie ich, er darf so fahren wie ich, ja? Ich muss mich darüber nicht ärgern, ich muss mich dann zusammenreißen und sagen, okay, ja, du darfst das, du darfst auch überholen, ja? Und ich muss da hinterher zurückgehen, das ist völlig in Ordnung, aber ich muss mich zusammenreißen, das fällt mir nicht unbedingt einfach. Also zwinge ich mich zur Geduld und lasse ihn überholen und dann, wenn er wieder reinfällt, dann überhole ich noch. So möchte ich auch behandelt werden. Und der Drängler wollte das nicht. Bitte! Also ruft aber nicht nur die Stube. Und wisst ihr, was mir so am liebsten, was ich am liebsten machte? Den anderen ganz langsam überholen. Möglichst eine Viertelstunde lang, damit der Drängler dann so richtig weiß, wo der Hammer hängt. So, du kommst jetzt hier nicht vorbei. Du hast keinen Platz. Habe ich nicht gemacht. Nein. Ich habe mich diszipliniert. Er hat gesagt, okay, ich gebe jetzt Gas, damit er dann gleich weiterkommt. Ich will ihn nicht unnötig provozieren. Aber wisst ihr, worum es geht dabei? So, es geht nicht nur nach mir, nach dem, was ich will. Ich muss mir überlegen, was wollen die anderen? Was haben die für ein Bedürfnis? Und ich muss denen nicht unbedingt im Weg stehen. Ja, ich darf dem auch mal was Gutes tun. Er hat es nun mal eigentlich, warum auch immer, keine Ahnung. Ich finde es trotzdem unmöglich, damit die Stufe anzukommen, aber. Ich wollte einen Platz machen. Danach ist noch mal einer gekommen, der wollte auch schneller vorbei. Aber der ist hinterher gefahren, der hat Abstand gehalten. Und da habe ich gerne Gas gegeben und habe ihm Platz gemacht. Ja? Okay, also, ich weiß, es geht bei diesem, was Jesus hier gesagt hat, nicht nur ums Autofahren, sondern geht wirklich überall in unserem Leben. Wir sollten wirklich überlegen, was würden wir gerne in dieser Situation haben. Und dann genauso handeln. Manchmal denken wir nur an uns. So, und Jesus dreht das um und sagt, denk mal an den anderen und dann handeln. Und dann hast du das erfüllt. So sollt ihr miteinander umgehen. Universalregel. Kann man sich leicht merken. Finde ich richtig gut. Und wenn wir das tun, dann bringen wir gute Frucht. Und Jesus sagt, gebraucht ein Bild dazu, was das bedeutet, diese gute Frucht. Da geht es weiter in Vers 13 und 14. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Und die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die es finden. Der einfache Weg, der breite Weg, das breite Tor, das ist verführerisch. Das ist so einfach, so bequem. Verlockend. Ich bin manchmal selber faul und bequem und ich gehe lieber den einfacheren Weg. Aber genau das beschreibt Jesus. Wir sollen nicht unbedingt den einfachen, den bequemen Weg gehen, sondern gucken, was ist der richtige, was ist der gute Weg. So. Man braucht sich beim breiten Weg nicht anzustrengen. Das macht nicht so viel Mühe. Du hast Platz, du kannst nach links oder nach rechts, du hast riesig viel Platz. Man muss sich nie an den Riemen reißen und keine Opfer bringen, weil der ist bequem, der ist so steil. So, was beschreibt Jesus hier? Er beschreibt den Lebensweg. Es geht nicht darum, so wir fahren inzwischen fast immer nur Auto, wir gehen nicht mehr so viel. So, es geht nicht darum, welchen Weg wir gehen, sondern es geht um unseren Lebensweg. Und es geht den breiten und den schmalen Weg. So, im Grunde genommen geht es darum, gehst du den Weg, den du möchtest, oder gehst du den Weg mit Gott und lässt Gott sagen, wo du lang gehst. Und der schmale Weg ist das Leben mit Gott, was wir mit Gott führen, wo wir sagen, so, Herr, du darfst sagen, wo es lang geht. Wenn du dein Leben selbst in der Hand haben willst, dein Ding machen willst, jeden Vorteil mitnehmen willst, den du irgendwie auch kriegen kannst, und immer darauf aus bist, dass es dir gut geht. Das kannst du so machen. Das ist der breite Weg. Ich bestimme, wo es lang geht. Ich ziehe meinen Nutzen daraus. oder suchst du die engen Pforte, weil die ist nicht so einfach zu finden. Der breite Weg, der ist überall zu sehen, den findest du blind, fast blind. Ja? Der schmale Weg, der ist nicht leicht zu finden, den muss man wirklich suchen. Oder man wird gesucht. Denk daran, was Virginia gesagt hat. Nicht wir haben Jesus gefunden, sondern manchmal sucht er uns und zeigt uns diesen Ort. Aber dann ist es unsere Entscheidung, ob wir dann durchgehen oder nicht. Er zeigt uns den Weg zwar, aber er zwingt uns nie dann drauf. Sondern das ist dann die ganz bewusste Entscheidung. Und je nachdem, wo wir gehen, gibt es ein Ziel. Und das könnte bei diesen Wegen nicht unterschiedlicher sein. Jesus spricht hier nur von Verderben und Leben. Willst du Leben am Ende? Das ist die Frucht, die am Ende mal rauskommt. Oder willst du ins Verderben? Jesus führt das hier gar nicht weiter aus. Das wird an anderen Stellen der Bibel ausgeführt. So Verderben, oder? Also wenn ich mir überlege, eigentlich gar keine Frage, wenn ich mir das Ziel angucke. Aber wie oft gucken wir denn auf das Ziel, wenn wir unser Leben betrachten? Gucken wir nicht nur, oder häufig nur mal so die nächsten paar Jahre. Oder vielleicht nur das hier und jetzt. Also wir sollten ab und zu mal tatsächlich gucken, wohin führt das eigentlich. Auf den schmalen Weg kommt man nicht zufällig. Da stolpert man nicht einfach drüber und ist dann auf dem schmalen Weg. Das bedarf einer bewussten Entscheidung. Einer klaren, bewussten Entscheidung. Ich will auf den schmalen Weg gehen. Und der schmale Weg heißt, ich habe nicht viel Platz nachher zu blitzen. Ich habe nicht die Riesenfreiheit wie auf dem breiten Weg. Ich kann nicht einfach machen, was ich will. Jesus sagt so, das ist der Weg, da in der Mitte, da sollst du lang gehen. Und das schränkt mich ein. Das ist eine bewusste Entscheidung. Ich schränke mich ein, um Jesu willen. Ich will das Ziel erreichen. Denk mal an Sportler, was die auf sich nehmen, damit sie am Ende das Ziel erreichen und Erster werden. Was die sich abmühen, was die essen oder nicht essen, damit sie das Ziel erreichen. Und am Ende, wenn sie dann ihre Karriere aufgeben, die rufen das zum Sportler, wenn sie 35 oder 38 sind, dann sind ihre Knochen kaputt. Alles nur dafür, sie wollen Erster werden. Bei Jesus geht es noch weiter. Das ewige Leben, das wartet auf uns am Ende des Lebens. So, das hört sich so an, von wegen, so der schmale Weg ist nur Mühe und Last und Opfer bringen. Nee, das ist er nicht. Also ich bin jetzt seit 40 Jahren, glaube ich, über 40 Jahren da drauf. Ich kann dir sagen, ich habe auch ganz, ganz viel Freude. Und wenn ihr die Zeugnisse eben hört, Jesus gibt nicht nur so Rückmeldungen oder Überraschungen, die dann heißt, so, ich muss mich korrigieren, nee, er macht uns auch Freude. So geht Jesus mit uns um. Er will nicht nur, dass wir so ein betrübtes Leben haben. Nee, er sagt nur, auf diesem Wege, da werden dir Dinge begegnen, die dir unbedingt gefallen. Ja, und du musst dich tatsächlich auch an manchen Stellen einschränken, aber es lohnt sich. Es lohnt sich allemal, auf diesen Weg zu gehen. Aber es gibt auch einige, die sich nicht darüber freuen, dass wir auf diesem Weg sind, wenn du da drauf bist. Und auch das gehört dazu. Und das sagt Jesus damit im Grunde auch. Du wirst auf diesem Weg auf Widerstände kriegen. Du wirst angefeindet werden. Und du hast einen Gegner, wenn du auf diesem schmalen Weg bist. Das bedeutet das aber. Er sagt nicht, das ist Friede, Freude, Eierkuchen. Haben wir vorhin schon mal gehört. Nee, dieser schmale Weg, deswegen redet Jesus darüber. Er macht uns nichts vor. Er sagt nicht, komm auf den schmalen Weg und alles ist gut. Nee, im Gegenteil. Und davon spricht er jetzt in den nächsten Versen, 15 bis 20. Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln, so bringt jeder gute Baum gute Früchte. Der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen. Und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Hier spricht Jesus von Leuten, die uns vom Ziel abhalten wollen, die nicht wollen, dass wir auf diesen schmalen Weg gehen. Aber von wem redet Jesus hier? Propheten spricht er an. Propheten, das steht ja nicht auf der Stirn unbedingt drauf. Und, oder hat hier so ein Namensschild, ich bin Prophet. Das behaupten manche von sich, ja, aber das steht nicht unbedingt dran. Aber von der Bedeutung her, Propheten sind von Gott beauftragt, zumindest im Alten Testament, von Gott beauftragt, die Botschaft weiterzugeben, die Gott ihm gegeben hat. Ursprünglich meint das im Grunde nichts anderes als Botschaft zu überbringen. Das wird nicht nur in dem Kontext, dass Gott Propheten beauftragt, sondern auch Könige können Botschafter beauftragen und sagen, sag mal dem König in dem und dem Land, überbring dem meine Botschaft. Und dann sagen sie ihm, was er demjenigen sagen soll. Das heißt, wenn der Prophet ankommt bei dem anderen König, dann spricht er das aus, was ihm sein König gesagt hat. Ich spreche jetzt im Namen meines Königs. Und das muss nicht immer ein guter König sein. Also Propheten heißt nicht unbedingt einer, der von Gott gesandt ist, sondern Propheten sind Botschafter, die eine Botschaft weitergeben. Und die kann natürlich auch von anderer Seite kommen. Falsche Propheten tun nämlich nur so, als wenn sie von Gott kommen. Manchmal erscheinen sie sehr fromm. Ja, tun so, als wenn sie sehr fromm sind und ganz gottesfürchtig, und dann sprechen sie. Und das hört sich auch noch richtig gut an. Also sie bringen noch biblische Begründungen. Und auf Anhieb kannst du nicht erkennen, sofort auf Anhieb, ob das wahr ist oder nicht. Weil sie nehmen ja die Bibel noch mit dazu. Aber aus der Bibel kann man, auch mit der Bibel kann man lügen. Wusstet ihr das?
Ja.
Auch wenn es die Wahrheit ist. Mit der Bibel kann man lügen. Denkt mal daran, dass der Teufel, der Jesus bei der Versuchung gesagt hat, der hat Bibelstellen genommen. Aber er hat sie verdreht. Er hat sie in einem ganz anderen Zusammenhang gebraucht. Und damit fängst du an, nicht mehr die Wahrheit zu sagen. Auch wenn das die Wahrheit ist. Aber wenn ich die Wahrheit falsch gebrauche, dann wird es zur Lüge. Und das machen falsche Propheten. Die meinen, sie sind von Gott gesandt. Ich spreche jetzt mal nur von denen. So, wie können wir die erkennen? Natürlich in allererster Linie sollten wir immer ein gewisses Bibelwissen haben. Deswegen ist es so wichtig und nötig, auch in der Bibel zu lesen. Und mit der Zeit eignen wir uns immer mehr Bibelwissen an und merken dann irgendwann auch, da stimmt irgendwas nicht. Ja? Also an der Bibel, das ist unser erster Maßstab, wonach wir das beurteilen können. Aber Jesus sagt selber hier, dass das nicht immer gleich zu erkennen ist. Aber er gibt uns hier einen anderen Maßstab, an den Früchten werden wir sie erkennen. Was kommt dabei raus? Wo führt das hin? Wenn ich das tue, was derjenige sagt. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Wenn jemand Zwietracht seht, ich sage jetzt mal so, wenn ich jetzt sagen würde, von wegen die Mennos, das sind keine richtigen Christen. Ich sehe Zwietracht. Ja? Oder sogar Zwischenmensch. Ja? Das, was die einer gesagt hat, das könnt ihr doch nicht glauben. Ne? So, versteht ihr? So Streit, Zwietracht sehen, kommt das von Gott? Ja. Gott will Einheit, Gott will zusammenführen. Auch wenn da Missverständnisse sind, die auch immer wieder vorkommen, das weiß Gott auch, aber dann versöhnt er und bringt mich auseinander. Ja, so wer Zwietracht sehen, ist in der Regel ein falscher Prophet. Wer spaltet statt versöhnt, ist in der Regel ein falscher Prophet. Wer Menschen von sich abhängig macht und nicht zu Jesus bringt, dass sie von Jesus abhängig sind, das ist ein falscher Prophet. Also alles das, was im Grunde dem Willen Gottes entgegenspricht, wenn das dann rauskommt, was jemand sagt, dann geht es in die falsche Richtung. Das sind jetzt nur ein paar Beispiele an den Früchten, die wir sie erkennen. Ja? Und da sollten wir sagen, so, nee, wir vertrauen dir nicht. Nein, stopp, auf dich höre ich nicht. Ja. Aber bei dieser Bibelstelle ist mir noch ein anderer Aspekt eingefallen. Nicht nur die falschen Propheten, die anderen. Fass nicht mal meine eigene Nase. Wir sind nämlich auch alle Propheten, wenn wir Jesus folgen. Wir geben mit unserem Leben eine Botschaft weiter. Die Botschaft heißt, so lebt ein Christ. Ist dir das bewusst?
Ja.
Ich denke da nicht häufig dran. So lebt ein Christ. Manchmal muss ich mich dafür schämen. Also wenn der Mercedes-Fahrer gewusst hätte, was ich über ihn denke, hätte ich mich schämen müssen. So lebt kein Christ. Mit dem Ärger und dem Zorn auf denjenigen. Versteht ihr? Wir geben manchmal ein Bild von uns, nicht unbedingt das Bild, was wir sollten. Wir sind, wenn wir Jesus folgen, dann sind wir Jünger Jesu, Nachfolger Jesu, und wir deuten mit unserem Leben auf ihn hin, mit dem, was wir sagen und was wir tun. Wir haben vorhin schon mal richtig gute Zeugnisse gehört. Ich sage jetzt auch mal ein schlechtes, genau. Wir geben nicht immer ein gutes Bild, aber wir sollten ein gutes Bild geben, eine gute Frucht bringen. Und dann werden Leute aufmerksam werden, so, wieso glaubst du, wieso kannst du in der Situation noch fröhlich sein? Ja, weil ich an Jesus glaube. Es reicht nicht, sich Christ zu nennen. Und da spricht Jesus auch an, Matthäus, also die nächsten Verse 21 bis 23. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich des Himmels eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Starkes Wort. Geht das uns? Ja, wir müssen uns das zu Herzen nehmen, ja. Was sagt Jesus hiermit? Gute Frucht kommt nicht aus uns heraus hervor. Wir können diese gute Frucht nicht von alleine tun. Wir sind von Natur aus schlechte Bäume, die dann schlechte Frucht hervorbringen. Aber wenn wir uns an Jesus wenden, dann macht er uns neu, dann macht er uns zu guten Bäumen. Und gute Bäume, sagt Jesus, können keine schlechten Früchte hervorbringen. Die können nur gute Früchte hervorbringen. Wie schön. Wir brauchen uns nicht anzustrengen. Das war das, was Sarah vorhin immer wieder gesagt hat und auch Virginia wiederholt hat. Wir brauchen uns nicht, wer weiß, wie anstrengen. Jesus gibt uns das. Wir müssen nicht buckeln und uns abnehmen. Ja, manchmal müssen wir uns disziplinieren, so wie ich beim Autofahren, aber das heißt nicht, wer weiß wie. Jesus gibt auch die Kraft dazu, uns zu disziplinieren oder manchmal auch zu korrigieren. Ja? Nötig, ist auch nötig. Aber er hilft uns dabei. Wir sind da auf uns alleine gestellt. Jesus, ohne Jesus werden wir keine gute Frucht haben. Und das ist das, was er hier meint. Wenn wir das aus eigener Kraft versuchen, was Gutes tun. Und wie viele Menschen wollen gerne Gutes tun, können es aber im Grunde nicht, obwohl sie sich auf Gott berufen. Aber letztendlich, wenn Jesus nicht drin ist, wird da nichts Gutes rauskommen. Das ist das, was Jesus hier sagt. Ja? Wir können uns Christen nennen, aber nur wenn Christus drin ist in unserem Herzen, sind wir es auch. Selbst wenn wir nicht ganz so perfekt nach außen hin sind, wie wir sein sollten. Wenn Christus drin ist, dann sind wir Christen. Und selbst wenn wir keine riesengroßen Taten tun, auch das ist nicht notwendig. Wir sollen das tun, was der Vater uns sagt, was wir tun sollen. Die Gelegenheiten nehmen, die er gibt. Und dann tun wir den Willen des Herrn. Also nicht von wegen, Herr, habe ich nicht Dämonen ausgetrieben und Leute geheilt und sonst irgendwas. Wenn es nicht wirklich aus seinem, dass er uns das aufträgt und dass wir es aus dem Grunde tun. Oder ich kann ja sagen, ich habe eine tolle große Kirche gebaut. Ja, aber der Herr hat mir den Auftrag nicht gegeben. Dann wird der Herr am Ende sagen, nein, ich habe dich nicht gekannt, du hast das nicht immer am Namen gemacht. Und ich möchte lieber, dass der Herr mich kennt, wenn ich vor ihm stehe am Ende meines Lebens oder nachdem ich gestorben bin. Dann möchte ich gerne, dass Jesus mich kennt und sagt, du Stefan, ich freue mich darüber, du hast noch manche Chance verpasst, aber vieles, du hast auch nicht gehört und vieles davon umgesetzt, was ich dir gesagt habe. Komm, du darfst rein. Da möchte ich hin. Das soll das Ziel sein. Der Weg ist schmal, ja, und es ist häufig nötig zu fragen, so was ist denn jetzt dran? Wir haben nicht die riesen Bandbreite. die uns manchmal vorschwebt, sondern der Herr sagt, da geht's nicht. Der Weg ist schmal. Und dann ist es gut zu fragen, Heiliger Geist, was ist jetzt dran, wo ist der Weg? Und er wird uns leiten. Der Heilige Geist ist dafür da, uns zu begleiten auf diesem Weg und uns zu sagen, wo geht's lang? Ja, wo ist der Weg? Manchmal kennen wir den Weg manchmal noch gar nicht so weit, aber er wird uns führen. Wir bleiben auf dem schmalen Weg, wenn wir an Jesus dranbleiben und mit dem Heiligen Geist diesen Weg gehen. So, und jetzt schließt Jesus diese ganze Predigt ab und sagt so, alles das, was ihr gehört habt, also nicht nur, was ich euch heute gesagt habe, sondern die 13 Mal davor, die gehören auch mit dazu, nicht, weil ich das gesagt habe, nein. Ich habe nur angeschaut, was Jesus da gesagt hat. So, und das alles zusammen bedarf einer Entscheidung. Wo gehe ich lang? Welchen Weg gehe ich? Was soll am Ende mal rauskommen? Und Jesus gebraucht auch hier wieder ein Bild. 24 bis 29. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen. Die Frauen dürfen sich auch angesprochen fühlen. Der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, da gehören die Frauen auch dazu, der sein Haus auf den Sand baut. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. Und es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, er erstaunte die Volksmenge über seine Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Das Bild, was Jesus hier gebraucht, ist genau das Bild auf unser Leben. Dieses Haus, das wir bauen, das ist das, wo wir Einfluss haben, worauf bauen wir das? Und wenn ihr jetzt von Felsen spricht, Jesus wird als Felsen in der Bibel bezeichnet. Wenn wir unser Haus auf Jesus bauen, uns ihm anvertrauen und sagen, wir sind in dir gewurzelt und wir tun das, was du sagst, dann ist unser Leben stabil. Dann können Stürme kommen, dann kann Blitz und Donner kommen und das Haus bleibt stabil stehen. Das wird nicht zusammenfallen. Aber wenn wir das nicht tun, sind wir auf Sand. Ihr wisst, was mit Sand passiert. Dann denkt man an die Ukraine, der Staudamm, was das Wasser da weg, wie viele Häuser sind da weggespült worden, ja, weil sie eben nicht auf festen Grund standen. Ja. Wenn Wasserströme kommen, dann wird alles weggerissen. Und der Einsturz wird groß sein. Wenn dein Lebenshaus zerbricht am Ende deines Lebens, das wird Riesenschaden sein. Und das will Jesus nicht. Jesus will nicht, dass du Schaden erleidest. Und nachher am Ende sagt, ich habe eigentlich umsonst gelebt. Ich bin nicht dahin gekommen, wo ich eigentlich hin will. Deswegen lohnt es sich, ans Ende zu gucken. Und Jesus sagt so, triff eine Entscheidung. Schmaler oder breiter Weg. Der eine fußt auf Sand und der andere auf den Felsen. Der schmale Weg führt zum Ziel. Was soll am Ende rauskommen? Welches Ziel willst du erreichen mit deinem Leben? Bist du auf dem richtigen Weg? Oder musst du vielleicht eine Route ändern? Selbst wenn wir auf dem breiten Weg sind, wir haben die Chance zu wechseln. Die enge Pforte steht uns offen. Jesus hat diese enge Pforte für uns aufgemacht. Als er am Kreuz gestorben ist für uns, hat er diese Pforte. Wir können da durchgehen, aber wir müssen die eigene Entscheidung treffen und die eigenen Schritte gehen.
Wenn wir auf dem Weg bleiben, dass Jesus das sagt, dann kann es auch nichts passieren.
Stimmt.
Ich bin also den schmalen Weg dann gegangen. Ich gehe heute den breiten Weg.
Jesus ruft dich heute Morgen.
Dass wir auf dem richtigen Weg sind, wenn man so weiter machen.
Jesus ruft dich, komm durch die enge Pforte. Ich will mit dir den schmalen Weg gehen.
Ja.
Gibt es irgendjemanden, der sich dafür heute Morgen entscheiden will, der gesagt hat, ich bin noch nicht durch diese enge Pforte gegangen? Du darfst gerne aufstehen, ich will gerne mit dir gehen. Aber das ist deine Entscheidung, ich werde dich nicht drängen. Das ist eine vollkommen freiwillige Entscheidung. Gibt es jemanden? Okay, gibt es jemanden, der sagt, ich muss heute Morgen meinen Kurs korrigieren? Ich habe gemerkt, ich nutze die Bandbreite meines Weges zu groß aus. Ich will wieder zurück auf den schmalen Weg. Du darfst auch abstehen, wenn du das tun willst. Das ist ein Zeichen für Jesus. Und dann will ich gerne für dich beten. Herr, ich danke dir dafür, dass du klar gesprochen hast, Herr, auch in der Bergpredigt, nicht kompliziert, nicht tausend Gesetze uns mitgegeben hast, sondern einfach und klar und häufig auch mit sehr eindrücklichen Bildern gesprochen hast. Danke, Herr, dafür, dass du zu unserem Herzen sprichst, dass du mit Liebe uns auf den schmalen Weg ziehst und sagst, so, ich werde dich nicht bedrücken. Das sagst du. Du wirst uns kein Joch auflegen, was uns bedrückt, sondern wirst uns leiten, wirst uns führen. Und ich bitte dich, Herr, darum, dass du vergibst, Herr, wo wir gefehlt haben, wo wir nicht deinem Willen gehorsam waren. Ich bitte dich um Vergebung, Herr. Führe uns zurück auf den schmalen Weg, damit wir ans Ziel kommen, das Ziel, was du für unser Leben dir vorgenommen hast, dass wir gute Frucht bringen in unserem Leben und dass viele davon essen und selbst Geschmack bekommen, Herr, auf dieses Leben und vor allem dir folgen, Herr, dass sie durch die Engel fördern, auf diesem schmalen Weg machen. So, ich segne jetzt jeden, der steht und sagt, ich brauche Korrektur, Herr. Danke dafür, dass du siehst, dass du die Herzen kennst, dass du korrigierst in aller Liebe, dass du vergibst, dass du reinigst und zurückführst, dass du sagst, wo es lang geht. Und danke dafür, Herr, dass wir, Herr, dir folgen dürfen und dass wir dir vertrauen dürfen. Danke, Jesus. Amen.
Amen.
Amen. Amen.